ARD Sounds.
Wir brauchen für die Straße von Hormuz einen klaren internationalen völkerrechtlichen Rahmen, der unterschiedliche Ausformungen haben kann. Und wir brauchen permissive environment, das heißt insbesondere die Zustimmung des Irans und des Omans für entsprechende Minenräumaktivitäten.
Das war der deutsche Verteidigungsminister Pistorius, denn nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens für das Ende des Irankriegs bringt sich die deutsche Marine für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormuz in Stellung. Nach der überraschenden Unterzeichnung des Abkommens ist man auf iranischer Seite erst einmal zufrieden. In Brüssel haben die NATO-Verteidigungsminister über den Iran-Deal und über die Zukunft des Bündnisses gesprochen. Nach dem G7-Gipfel gestern sehen sich Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und die italienische Regierungschefin Meloni heute Abend in Brüssel wieder beim EU-Gipfel. Und die Ukraine hat Moskau in der Nacht so massiv angegriffen wie nie zuvor seit Beginn des Krieges. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi aus der NDR-Nachrichtenredaktion, ausnahmsweise mal mit einer kompakten Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, heute Nachmittag am 18. Juni um 16 Uhr. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran war kaum unterzeichnet, da gab es in den Vereinigten Staaten auch schon heftige Kritik daran. Wir haben heute früh schon über die ersten Reaktionen berichtet. Darauf hat wiederum US-Präsident Trump reagiert. In seinem Online-Dienst Truth Social hat er jegliche Kritik an der Vereinbarung als völlig ungerechtfertigt zurückgewiesen. Diese Dummköpfe seien entweder neidisch, unehrlich oder dumm, so Trump. Zufrieden mit der Vereinbarung ist er gegen die Führung in Teheran. Man habe durch die Verhandlungen deutlich mehr erreicht, als durch Kriegshandlungen möglich gewesen sei. Aus Istanbul berichtet Phyllis Kükrikol.
Man habe durch die Verhandlungen ein Vielfaches mehr erreicht, als durch militärische Handlungen möglich gewesen wäre, sagte Parlamentspräsident Ghalibaf. Der Sprecher des Außenministeriums Baghaei betonte, dass der Iran nun auf die eingefrorenen Gelder zugreifen könne, wann immer es nötig sei. Hierfür habe man in den letzten Wochen intensiv verhandelt. Die USA hätten sich dazu verpflichtet, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die für den Ölhandel so bedeutende Meerenge von Hormuz werde unverzüglich geöffnet und in den kommenden 60 Tagen gebührenfrei sein. Laut Rahmenabkommen wird der Iran mit seinem Nachbarn Oman über künftige Dienstleistungen und entsprechende Gebühren beraten, die im Einklang mit internationalem Recht stehen sollen. Auch die US-Seeblockade gegen den Iran werde innerhalb von 30 Tagen aufgehoben, heißt es aus dem Außenministerium in Teheran. Bereits jetzt könnten iranische Schiffe die Häfen ohne Probleme ansteuern. Dies zeige, dass die USA hielten, wozu sie sich verpflichtet haben.
Und vieles an dem Rahmenabkommen ist noch unklar, auch der genaue Umgang mit der Straße von Hormuz. Der Iran soll die freie Schifffahrt garantieren, die USA ihre Blockade iranischer Häfen beenden. Beides soll dann den Weg für weitergehende Verhandlungen ebnen. Aber gerade bei diesem Thema stellt man sich jetzt auch in Europa Fragen. Denn die Staats- und Regierungschefs hatten sich beim G7-Gipfel für eine Mission zur Sicherung der Straße von Hormuz ausgesprochen. Auch die Bundeswehr könnte sich an einer solchen Mission beteiligen. Laut Bundesverteidigungsminister Pistorius sind bereits zwei Schiffe der deutschen Marine unterwegs ins Rote Meer, das Minenjagdboot Fulda und das Versorgungsschiff Mosel.
Die Einheiten werden vorstationiert für eine mögliche Mission in der Straße von Hormuz. Wir wollen, wenn es gefordert ist und Realität wird, schnell handlungsfähig und vor allen Dingen schnell dann in der Straße von Hormuz sein. Da werden unsere beiden Schiffe auch von autonomen Systemen Rote Meer mit dem Ziel Djibouti. Dafür braucht es kein Mandat des Deutschen Bundestages.
Und der Verteidigungsminister hat das Stichwort eben genannt. Es braucht für einen weitergehenden Einsatz der Bundeswehr ein Mandat vom Deutschen Bundestag. Und wie da der Stand ist, das sagt uns Gabor Hallas aus dem Hauptstadtstudio in Berlin.
Dieses Mandat wird vorbereitet, weil es soll ja möglicherweise noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Da bleibt nicht mehr viel Zeit. Das wären dann noch etwa 3 Wochen. Und Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, ist heute Morgen dazu auch gefragt worden und da hat er das gesagt.
Wenn die Bedingungen geklärt sind, dann werden wir auf den Bundestag zugehen und um ein Bundestagsmandat werben. Wann und ob es soweit kommt, ist allerdings noch offen. Wir brauchen für die Straße von Hormuz, das haben wir immer wieder betont, einen klaren internationalen völkerrechtlichen Rahmen.
Also Bedingungen, hat er auch gesagt. Das heißt, der Bundesregierung, das hat sie immer wieder betont, sind drei Punkte wichtig. Die völkerrechtliche Grundlage, also ein UN- oder EU-Mandat, dann müssen die Kämpfe vor Ort wirklich auch aufhören. Da muss man eben sehen, was jetzt die Verhandlungen ergeben zwischen USA und Iran. Wir haben ja noch kein endgültiges Abkommen und eben dieses Bundestagsmandat.
Die mögliche Absicherung der Straße von Hormus war auch Thema beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran wurde dabei ausdrücklich gelobt, wie Sabrina Fritz aus Brüssel berichtet.
Alle Verbündeten sind happy mit dem Iran-Deal, so NATO-Chef Mark Rutte zum Abschluss des Treffens in Brüssel. Der Iran müsse auf Atombomben verzichten, andernfalls werde man wieder angreifen, so der amerikanische Verteidigungsminister Hegseth. Einen direkten Einsatz der NATO in der Straße von Hormuz werde es nicht geben. Eine Koalition von 40 Staaten unter der Führung Frankreichs und Großbritanniens werde die USA dabei unterstützen, die Seewege offen zu halten. Das Treffen begann mit einer Standpauke für die Europäer. Der amerikanische Verteidigungsminister warf ihnen vor, die USA beim Angriff gegen den Iran im Stich gelassen zu haben. Außerdem gäbe es immer noch Trittbrettfahrer, die zu wenig für ihre Verteidigung ausgeben. In 6 Monaten werden die USA erneut überprüfen, ob die Europäer sich an die Verabredung halten, die beim letzten NATO-Gipfel getroffen wurde. Danach müssen die NATO-Mitgliedsländer in den nächsten 10 Jahren 5% ihrer Wirtschaftskraft für Verteidigung ausgeben. Viele Länder, darunter auch Deutschland, seien heute diesem Ziel schon sehr nahe, so der NATO-Chef.
Und in Brüssel steht am Abend noch ein weiteres Treffen an, bei dem auch über das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran geredet wird. Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich zu einem Gipfel in der belgischen Hauptstadt. Auch mit dabei der ukrainische Präsident Selenskyj. Was er sich von seinen Unterstützern in der EU erhofft, darüber informiert Korrespondentin Sarah Lopez.
Also er kann das 21. Sanktionspaket gegen Russland erwarten. Und beim G7-Treffen hat US-Präsident Trump sich ja zuletzt wieder so ein bisschen offener gezeigt, was die Unterstützung für die Ukraine angeht. Und da wird man sicherlich besprechen, wie man daran anknüpfen kann. Gleichzeitig wollen die Europäer ja eine größere Rolle bei möglichen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine einnehmen. Und dann hat Selenskyj aber auch noch hohe Erwartungen bei einem anderen Thema. Für ihn ist es ja der erste EU-Gipfel, seitdem die offiziellen Beitrittsverhandlungen zwischen der Ukraine und der EU gestartet sind. Bundeskanzler Merz hatte zuletzt ja so eine Art Mitgliedschaft Light vorgeschlagen, als Überbrückung quasi. Das würde heißen, dass die Ukraine zum Beispiel bei Sitzungen dabei ist, aber kein Stimmrecht hat. Da sagt der ukrainische Präsident Selenskyj aber, er will schnellstmöglich vollwertiges Mitglied werden. Schnellstmöglich heißt bei dem Thema aber, dauert noch mehrere Jahre. Mhm.
Die Ukraine hat unterdessen wieder Angriffe durch Russland auf Kiew und weitere Städte gemeldet. Eine Person kam dabei ums Leben. Umgekehrt meldet Russland einen der heftigsten ukrainischen Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Moskau. Dabei sollen viele Menschen verletzt worden sein. Für das Studio Moskau Lilia Becker.
Schwarzer Rauch über dem Südosten Moskaus, Trümmerteile an Hochhausfassaden, überfüllte Flughafenterminals. Bilder und Videos auf Social Media zeigen die Folgen der Drohnenangriffe in der Nacht zum 18. Juni auf Moskau und die Umgebung. Laut offiziellen Angaben wurden über 190 Drohnen abgefangen. 17 Menschen seien verletzt, darunter 2 Kinder. Moskaus Bürgermeister Sergei Serbjanin schreibt auf Telegram, Zitat, mehreren Drohnen ist es gelungen, die Moskauer Ölraffinerie zu erreichen. Zitat Ende. Die Raffinerie in Kapotna wurde bereits vor wenigen Tagen von ukrainischen Drohnen getroffen. Das Feuer dort sowie ein Brand in einem großen Einkaufszentrum trieben dichten Qualm über den Himmel. Alle 4 Moskauer Flughäfen stellten den Betrieb zeitweise ein. Es gibt Meldungen darüber, dass über 500 Flüge gestrichen wurden oder sich verspäteten. Es dürfte der bislang größte Angriff auf die russische Hauptstadt seit Russlands Überfall auf die Ukraine sein. Die Ukraine greift immer wieder besonders russische Raffinerien und Häfen an und schadet so Russlands Energiewirtschaft.
Und Selenskyj droht mit weiteren massiven Angriffen auf Moskau, sollte Russland seinen Krieg fortsetzen. Wir wollen diesen Krieg nicht, wir haben ihn nie gewollt und jeder weiß das, so Selenskyj wörtlich. Doch wenn die Ukraine brenne, werde auch Moskau brennen, hieß es in einer vom Präsidenten an Journalisten verschickten WhatsApp-Sprachnachricht. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Tarek Yusbashi. Vielen Dank für euer Interesse.